BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Ja, der Sommer steuert auf seinen Höhepunkt zu. Erstens, weil es heiß ist und zweitens, weil am Sonntag auch schon wieder Sonnenwend ist. Und dann kommt ja ein paar Tage später noch Johanni. Also jede Menge Stoff sozusagen für unsere Brauchtumsexpertin, für die Dorothea Steinbacher. Schön, dass du da bist, Dorothea. Grüß dich Gott.
Guten Morgen.
Ja, der längste Tag des Jahres steht uns bevor. Der Sommeranfang, wenn man so will. Und ich sage immer, so eine kleine Melancholie habe ich dann immer im Bauch, weil dieser Sommeranfang ja so ein kleines Ende auch schon immer mit sich trägt, gell?
Ja, also man hat jetzt ab heute quasi das Gefühl, der Sommer gibt jetzt richtig Gas und fängt jetzt richtig an. Und in einer knappen Woche geht es schon wieder abwärts mit der Tageslänge und demnach auch mit der Sonnenlänge. Also das könnte man schon traurig werden, aber jetzt genießen wir es erst einmal. Genau.
Habe die Ehre heute mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Wir reden über den Sommer und die Sommersonnenwende. Immer schon für alle Generationen und Kulturen eine besondere Zeit gewesen, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar mit Sicherheit schon so lange, seit es Menschen gibt. Weil die Sommersonnenwende bei uns in dem christlichen Abendland sozusagen mit dem heiligen Johannes dem Täufer verknüpft. Aber die Sommersonnenwende ist ja einer der ganz wenigen Fest- oder Feiertage, die wir haben, die naturgegeben ist. Wenn man sich überlegt, alle anderen Feiertage oder fast alle anderen Feiertage, die wir haben, also von den christlichen Festen, Ostern, Weihnachten, Pfingsten über die weltlichen mit Valentinstag und Neujahr oder so, das ist alles durch Menschen festgelegt, wann wir da was feiern. Und die zwei naturgegebenen Feiertage sind die Sommer- und die Wintersonnenwende.
Ja, richtig, ja.
Weil da nämlich in der Sommersonnenwende, die uns jetzt bevorsteht, die Sonne die maximale Höhe erreicht hat und die maximale Tageslänge bei uns erreicht ist. Und der Wintersonnenwende ist genau umgekehrt. Da haben wir die maximale Länge der Dunkelheit, der Nacht und den kürzesten Tag. Also das sind tatsächlich die zwei Fest- oder Feiertage oder Anlässe, die wir feiern, die von der Natur vorgegeben sind. Und weil das die Menschen schon immer gemerkt haben, seit sie irgendwie aufrecht gehen, so ungefähr, dass da die Sonne am kräftigsten ist, haben die das gefeiert, weil die Menschen ja schon immer seit Urzeiten von der Sonne abhängig waren. Ob die jetzt noch Jäger und Sammlerinnen waren oder ob die schon Ackerbau und Viehzucht betrieben haben, die waren immer von der Sonne und vom Wetter und von der Tageslänge und so weiter abhängig. Und je schöner, je länger die Sonne gescheint hat und je weniger kalt und frostig das war, desto besser ist es gewachsen. Das heißt, die Menschen haben immer schon die Sonne verehrt in Form von einem Gott oder in Form einer Naturgewalt oder wie immer man das nennen möchte. Das heißt, es ist vermutlich eine der längsten Festtraditionen, die die Menschheit überhaupt hat. Und insofern ist es auf der ganzen Welt in allen Kulturen ein Feiertag, ein Festtag. Natürlich noch mehr, je mehr die Sonne im Winter verschwindet und im Sommer wieder auftaucht, also Richtung Norden einfach.
Oh ja, oh ja. Wir kennen ja alle die schönen Frauen mit den Blumenkränzen in Skandinavien, wo ja dieses Mittsommerfest unglaublich begangen wird. Da sind wir ja fast Waisenknaben dagegen in unserem Kulturraum, gell?
Genau. Ja. Also bei uns ist es, natürlich geht man auf ein Sonnenwendfeuer, wenn nebenan auf der Wiese was angezündet wird. Oder das ist schon auch ein Event, sagt man heute, dass man da hingeht. Früher war das einfach ein dörfliches Ereignis. Da hat man so einen Stapel von Holz angezündet. Und die Dorfbevölkerung ist da hingegangen natürlich, weil es eine schöne Abwechslung war, ein schönes Ereignis war. Ganz früher, als noch nicht klar war, wie das funktioniert mit der Sonne, warum es dann aufgeht und untergeht und länger wird und weniger lang wird, man hat immer nur festgestellt, das kehrt regelmäßig wieder, jedes Jahr. Und war aber trotzdem im Zweifel, wenn der Winter ganz arg kalt war und der Schnee ganz arg lang liegen geblieben ist, dann hat man immer Angst gehabt, nein, vielleicht wird es heuer überhaupt nicht warm, vielleicht kommt die Sonne gar nicht zurück. Und es gab ja diese natürlich immer wieder extrem kalte Winter, extrem lange Winter. Es gab das sogenannte Jahr ohne Sonne, wo dann 1816, glaube ich, war das, wo der Vulkanausbruch in Indonesien alles, die ganze Welt verdunkelt hat im Prinzip.
War so eine Aschewolke überall, gell?
Genau, ja. Also mit dann notleidenden Menschen, weil nichts mehr gewachsen ist, weil keine Sonne mehr durchgekommen ist. So, also es gab immer wieder Einbrüche, es gab kleine Eiszeiten im Mittelalter, es gab kleine Warmzeiten und so. Die Menschen haben immer Angst gehabt, dass die Sonne nicht wiederkommt. Umso mehr haben sie gefeiert, wenn sie wieder da war. Und umso mehr, wie du gesagt hast, in Skandinavien, in Schweden, kennen wir es heute noch, da werden Midsommerbäume aufgestellt. Und die Menschen treffen sich wirklich, alle Verwandten und Bekannten und das ganze Dorf, die Frauen mit Blumenkränzen und idyllischen weißen Kleidchen oder so.
Die machen die Nacht zum Tag, aber müssen sie ja gar nicht, weil es ja eh Tag ist.
Weil es eh Tag ist. Und die feiern Nacht, natürlich, genau, ja. Weil es gibt sehr viele Orte, je weiter man Richtung Polarkreis kommt, wo im Winter die Sonne überhaupt gar niemals scheint, überhaupt nie über den Horizont kommt. Die haben dann noch extra Feiern, wenn die dann, was weiß ich, am 21. März oder so ähnlich teilweise feiern. Jetzt kommt die Sonne wieder über den Hügel hinter zum ersten Mal in dem Jahr und so. Umso mehr feiern sie dann den Midsommer. Und da gibt es ein Sprichwort in Schweden, was irgendwie so lautet, an Midsommer darf man nicht schlafen.
Ja.
Kann man auch nicht, weil die ganze Nacht hell ist, also die Sonne geht quasi nie unter. Man kann die ganze Nacht Zeitung lesen und die ganze Nacht feiern. Und es ist quasi verboten, muss man sagen, in Anführungszeichen, dass man überhaupt ins Bett geht, weil das ist der Tag der Sonne, die gefeiert werden muss. Das ist bei uns natürlich genau das Gleiche. Die wurde immer gefeiert. Jetzt für uns moderne Menschen, die wir nimmer überwiegend im Ackerbau und in der Viehzucht arbeiten, das heißt einfach weniger von der Natur mitkriegen. Ich wollte jetzt gerade sagen, weniger abhängig sind, das aber stimmt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Abhängig sind wir schon. Auch wenn wir, gerade kein Feld bestellen.
Ja.
Aber deshalb nehmen wir das nicht so wahr, ob jetzt am 21. Juni der längste Tag ist oder nicht. Das kriegen wir gar nicht so mit, weil wir den ganzen Tag im Büro oder in der U-Bahn sitzen, so ungefähr. Umso wichtiger ist es eigentlich, denke ich mal, dass man sich das wieder ins Bewusstsein ruft, wie glücklich wir sein können, dass es immer noch funktioniert mit der Sonne und dass sie uns wärmt. In den nächsten Tagen vermutlich ein bisschen sehr viel. Das kann in Zukunft auch noch zunehmen, wenn wir nichts dagegen tun. Aber wir feiern nach wie vor diese Sonnenwende mit Feuern, mit Feiern und mit vielerlei Festivitäten, auf die wir sicher noch kommen werden.
Dann schauen wir uns das Sonnenwendfeuer mal ein bisschen genauer an. Wie es abläuft, wer feiert, was wir feiern.
Ja, wir feiern die Sonnenwende, haben wir ja schon gesagt. Natürlich, dass die Sonne jetzt am höchsten Punkt steht und der Tag maximal lang ist, wie er lang sein kann. Da wird es erst um 10 oder halb 11 Uhr abends so richtig dunkel. Manche nennen das, oder viele nennen das auch Johannisfeuer.
Ja, weil es fast zusammenfällt, gell?
Weil es fast zusammenfällt, genau. Also die Sonnenwende ist immer, die meteorologische Sonnenwende ist zwischen dem 20. und dem 22. Juni. Und die Kirche hat den Gedenktag für Johannes den Täufer auf den 24. Juni gelegt. Und zwar nicht zufällig, weil der Tag noch übrig war, sondern aus mehrerlei Gründen. Erstens war diese Sonnenwendfeier, Sommersonnenwende, wie wir vorhin schon gesagt haben, seit Urzeiten bei den Menschen einfach verankertes Fest, eine verankerte Feierlichkeit. Und mit vielerlei Aberglauben auch verbunden. Ja. Und dem wollte die Kirche, als sie sich so in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten etabliert hat und versucht hat, die dominierende Religion zu werden, musste sie sich gegen viele nicht-christliche Religionen, Naturreligionen und so weiter durchsetzen und brauchte deswegen einen richtig guten Feiertag sozusagen, einen richtig wichtigen Heiligen, den sie auf diese Sonnenwende legen konnte. Und da ist ihr der Johannes der Täufer eingefallen, weil Johannes der Täufer schon einer der aller wichtigsten Heiligen ist, wenn nicht der wichtigste überhaupt, zusammen mit Jesus und Maria. Und das sind ja keine Heiligen, sondern die sind ja stehen ja drüber sozusagen. Und das Besondere an Johannes dem Täufer ist, dass die Kirche seinen Geburtstag feiert, seinen angeblichen Geburtstag am 24. Juni. Diese Ehre kommt nur noch Christus zuteil, der ja in der Nacht von 24 auf 25. Dezember geboren ist, und Maria, deren Geburt wir am 8. September feiern. Maria Geburt. Mhm. Und dann noch Johannes den Täufer am 24. Juni. Bei allen anderen Heiligen sind die Gedenktage entweder das Todesdatum oder die Übertragung der Gebeine oder die Heiligsprechung oder so. Also das ist eine besondere Auszeichnung für Johannes den Täufer, der auch ein wichtiger Weggenosse von Christus war, weil er ihn ja getauft hat. Und es war nicht so, dass Johannes der Täufer da zufällig halt da war und ihn dann zufällig getauft hat, sondern Johannes hatte selber schon Jünger und Anhänger um sich gesammelt, und hat aber immer, also er verstand sich immer und wird von der Kirche immer verstanden als Vorläufer Christi, als Wegbereiter Christi.
Wegbereiter, ja.
Weil er immer schon gesagt hat, nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich oder der wichtiger ist als ich. Das ist auch in der bildenden Kunst, in Bildern immer dargestellt. Der Johannes der Täufer, wenn er in der Nähe von Christus steht, dann zeigt er immer auf Christus mit der Hand oder mit dem Finger oder er wendet sich zu Christus hin. Also Jesus steht immer im Mittelpunkt und Johannes ist quasi einer, der ihm den Weg bereitet, ein Assistent, ein Adlatus oder so. Mhm. Und weil er ihn getauft hat im Jordan, weil Johannes Christus getauft hat im Jordan, heißt er, hat er den Beinamen der Täufer bekommen. Das heißt auf Lateinisch Baptist, der Täufer. Das muss man dazu sagen, weil viele Leute denken, Baptist ist ein eigener Vorname. Aber Johannes Baptist ist nur die lateinische, das lateinische Wort dafür, dass er Johannes der Täufer ist. Und warum, fragt man sich jetzt, hat die Kirche den Gedenktag von Johannes den Täufer, seinen Geburtstag, nicht auf die tatsächliche Sonnenwende am 21. Juni gelegt? Das haben sie deswegen, da waren sie ein bisschen in der Zwickmühle, sie haben es halt möglichst nah hingelegt. Aber Johannes war laut Bibel ja 6 Monate älter als Christus. Das heißt, Christus ist 6 Monate nach ihm geboren, wie gesagt, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und da haben sie exakt morgen 6 Monate zurückgezählt und sind auf den 24. Juni gekommen. Und deshalb musste der da einfach Geburtstag haben. Das ist in der Stelle in der Bibel ersichtlich, wenn es heißt, dass seine Mutter, die Mutter von Johannes dem Täufer ist ja die Elisabeth, und die war schon im 6. Monat bei der Verkündigung, bei Maria Verkündigung. Maria Verkündigung ist am 25. März, wieder ein 25. Also ja. Das ist alles ganz genau abgezählt. Und diese Maria Verkündigung am 25. März, die gilt ja gleichzeitig als Empfängnis. Also da ist Maria schwanger geworden, durch den Heiligen Geist oder wie auch immer. Jedenfalls ist es der Beginn ihrer Schwangerschaft. Und dann hat sie ja ihre Base Elisabeth besucht. Das ist Maria Heimsuchung. Und da war die Elisabeth schon im 6. Monat. Also muss sie genau 3 Monate später entbunden haben, und Maria dann 6 Monate später. Also da waren sie schon ganz genau. Und deshalb hat Johannes der Täufer am 24. Juni Geburtstag. Und im Übrigen war bis vor, sagen wir mal, 50 Jahre ungefähr, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in den Ende 60er, Anfang 70er Jahren, Maria Heimsuchung, also der Besuch von Maria bei ihrer Base Elisabeth, der Feiertag am 2. Juli. Und damals haben sie dann nochmal nachgerechnet und haben festgestellt, das kann eigentlich nicht sein, weil am 24. Juni wird der Johannes der Täufer ja schon geboren. Da kann sie nicht am 2. Juli im 6. Monat sein. Da stimmt was nicht. Also muss man diese Maria-Heimsuchung, den Gedenktag vorverlegen auf den 31. Mai. Und da liegt er heute. Und das sage ich deswegen dazu, weil diese alten Bauernregeln, die sich auf Maria Heimsuchung beziehen, beziehen sich immer nur auf den 2. Juli. Aber die Kirche hat ja diesen Feiertag oder diesen Gedenktag vorverlegt. So verhält sich das um das komplizierte Geburtsdatum und warum der am 24. Juni Geburtstag hat, der Johannes der Täufer. Und die Sonnenwende ja eigentlich meistens so am 21. Juni ist, aber es ist eben ganz dicht dran. Und deshalb haben diese seit Urzeiten traditionellen Sonnenwendfeuer in christlichen Gebieten ganz oft den Namen Johannisfeuer bekommen. Und ganz oft eben auch den Namen Peterlfeuer, Bei uns heißt es ganz oft
Warum?
Bedalfeier, weil Petrus und Paulus, diese zwei ganz wichtigen Heiligen, am 29. Juni ihren Gedenktag haben und deshalb auch zu wichtigen Wetterpatronen geworden sind, genauso wie Johannes der Täufer. Mhm.
Aber trotzdem passt es natürlich sehr gut, dass man etwas, dass die christliche Kirche, also das, ich sage jetzt mal, ein bisschen draufgestülpt hat auf etwas, was rituell ja schon da war. Das heißt, die Menschen zünden ein Feuer an, die feiern was, dann gibt man dem Ganzen einen christlichen Hintergrund. Das hat natürlich schon gut gepasst, gell?
Das hat super gut gepasst, mhm. Und da ist die christliche Kirche auch sehr gut darin, solche vorchristlichen oder in Anführungszeichen heidnischen Gedenktage zu vereinnahmen. Weil wenn man sich vorstellt, dass über vermutlich Jahrtausende, die Menschen sowas gefeiert haben, auch andere Festlichkeiten, also der Beginn des Frühlings, dass es langsam wieder grüner wird und dass die Sonne offensichtlich langsam den Winter besiegt und der Schnee schmilzt, so Frühlingsfeste, da hat sie Ostern draufgelegt. Ja? Und dann das Gegenteil der Sommersonnenwende, nämlich die Wintersonnenwende um den 21. Dezember herum, wo alles so dunkel ist und wo man schier verzweifeln möchte und wo früher die Menschen gedacht haben, jetzt wird's ewig dunkel und wir werden nie wieder was zu essen haben. Da haben auch die Römer schon, die Kelten, die alle von denen wir wissen vor uns, ihre Sonnenfeste draufgelegt. Ja? Also die Römer haben den Sol Invictus gehabt, den Sonnengott, der das Licht wiederbringt, der also auf der goldenen Kutsche, der ist teilweise noch in frühchristlichen Kirchen in Mosaiken dargestellt, wo Sol Invictus, also die unbesiegbare Sonne in Person eines Gottes auf einer goldenen Kutsche sozusagen einschwebt über den Winter und der ist dann nahtlos zu Christus übergegangen, der Lichtbringer, der an Weihnachten kommt und der Menschheit das Licht der Welt wieder zurückbringt. Und das wurde dann mit aufwendigen anderen Vorbereitungsfeierlichkeiten vor diesem Weihnachtsfest schon eingeführt, indem wir einen Adventskranz haben, wo wir jede Woche ein weiteres Lichtlein anzünden, bis dann an Weihnachten der Christbaum mit vielen, vielen Lichtern brennt. Also diese Lichtbringergestalt, die gab es auch schon lang vor dem Christentum. Und das wurde aber sehr geschickt in die christliche Glaubenswelt und in die christliche Festtagswelt halt eingeflochten. Also Christus, Jesus jetzt der Lichtbringer ist, der dann zufällig auch noch am 25. Dezember geboren wird und damit das Licht in die Welt bringt, so wie Sol Invictus vorher oder wie andere.
Also kurz nach der Wintersonnenwende.
Da kurz haben wir nach der Wintersonnenwende.
Die Sonne kommt wieder
und dann kommt der große Lichtbringer. Ganz genau. Und deshalb ist also der Johannistag nicht der einzige, der so christlich besetzt wurde und mit so einer Bedeutung aufgeladen wurde, dass der Bezeichnung Johannisfeuer die Bezeichnung Sonnenwendfeuer oft schon überlagert. Zusätzlich gibt es eben auch noch, wie ich gesagt habe, das Peter- und Paulfeuer oder das Petalfeuer, weil die beiden am 29. Juni ihren Gedenktag haben und auch ganz wichtige Heilige sind für die katholische Kirche.
Es gibt Kräuter, Johanniskräuter, es gibt auch Speisen, da unterhalten wir uns gleich weiter. So, also dann haben wir die Kräuter zu Johanni.
Ein Kraut, was jeder wahrscheinlich mit dem Johannistag in Verbindung bringt, weil es schon so heißt, das ist das Johanniskraut.
Ja.
Und das kennt man vermutlich auch, das blüht gelb wie die Sonne und blüht genau um diesen Zeitraum herum. Also bei mir im Garten hat das Johanniskraut schon ganz dicke Knospen, das geht jetzt wahrscheinlich wirklich pünktlich zu Johanni auf. Und es ist ein Heilkraut und war früher wegen erstens der Heileigenschaften und zweitens wegen dem Zeitpunkt des Erblühens um den Johannistag herum tatsächlich mit ganz viel Bedeutung aufgeladen, auch mit viel Aberglauben. Heute weiß man, dass das Johanniskraut tatsächlich Heilkräfte in sich trägt. Man kann das ja mittlerweile untersuchen. Und man kann überall Johanniskrautkapseln und Johanniskrauttinktur und so weiter kaufen. Weil das Johanniskraut, wenn man es einnimmt, leicht stimmungsaufhellend wirken soll. Also das ist ein leichtes Antidepressivum, wirkt gegen leichte Depressionen. Wenn jetzt jemand da sitzt und hat das Gefühl, er ist ein bisschen verstimmt, dann nützt es aber nichts, eine Kapsel Johanniskraut zu nehmen und zack, schon geht es mir wieder gut. Also das wirkt längerfristig, man sagt mindestens 3, 4, 5 Wochen muss man Johanniskraut einnehmen und dann merkt man die stimmungsaufhellende Wirkung, weil es eben ein eher sanftes pflanzliches Mittel ist. Eine negative Eigenschaft, wenn man Johanniskraut einnimmt, ist, dass es lichtempfindlich macht. Also wenn man gerade jetzt, wo die Sonne so stark scheint, und so eine Kraft hat, also man nennt es, es erhöht die Photosensibilität, also die Haut wird lichtempfindlicher. Man muss unbedingt schauen, dass man sich nicht in die pralle Sonne setzt, sonst kriegt man einen schlimmen Sonnenbrand und Hautausschlag. Wenn man Johanniskraut als Tinktur äußerlich anwendet, dann hat man ganz viele Einsatzmöglichkeiten gegen verstauchte Knöchel und gegen Prellungen am Knie und so weiter. Kann man das sogenannte Rotöl auch einsetzen. Das ist das Johanniskrautöl. Und das hat seinen Namen daher, dass es wirklich knallrot wird. Man kann das ganz leicht selber machen, indem man Johanniskraut erntet, also möglichst viele Blüten dabei, nicht nur die harten Stängel. Und die Blüten in Öl, in ein Glasl mit Öl, Olivenöl oder Mandelöl oder irgendwas, einlegt und an die Sonne stellt und ab und zu ein bisschen schüttelt. Und man wird sehen, dass sich das nach wenigen Tagen schon knallrot färbt. Und nach einer Weile tut man das abseihen und hat dann das Rotöl. Das kann man dann wirklich gegen stumpfe Verletzungen und so einsetzen.
Meine Oma hat wirklich drauf geschworen.
Ja, ich kenne auch noch Leute, die das selber ansetzen und wirklich drauf schwören. Und immer, wenn sie irgendwo angeschlagen haben, auch gegen blaue Flecken und gegen irgendwo, schmiert man sich das Rotöl drauf. Das ist eine nette Geschichte, beziehungsweise nett, das ist eigentlich schlimm, aber diese christlichen Legenden sind ja oft ziemlich grausam, warum sich das rot färbt. Wenn man die Johanniskrautblüten einmal genauer anschaut, wer die Möglichkeit hat, der sollte das machen, eine voll erblühte Johanniskrautblüte mal gegen das Licht zu halten. Da sind viele kleine Düpferl drauf und in denen Düpferl, das sind die Öldrüsen und da ist dieses rote Öl drin. Und wegen den Düpferl heißt das Johanniskraut im Übrigen auch Tüpfelhartheu. Hartheu heißt es, weil es das Heu hart macht, weil die Stängel brutal hart sind. Und deswegen mögen es auch die Viecher nicht fressen, wenn das im Heu ist. Und die Tüpfel sind eben diese Öldrüsen. Und da gibt es mehrere Sagen, woher das kommt. Da muss man jetzt wieder ausholen, wie der Johannes zu Tode gekommen ist. Der war natürlich auch ein Märtyrer. Ja. Und der wurde wegen seiner Thesen oder beziehungsweise weil er den Herodes Antipas, das ist einer der fiesen Herodesherrscher, sage ich jetzt mal so verkürzt, den hat der christliche Johannes angeklagt, weil er Ehebruch begangen hat. Und der Herodes, nicht faul, hat den Johannes ins Gefängnis werfen lassen. Und während der da im Gefängnis sitzt, hat Herodes Antipas ein Fest gegeben und da hat und seine Ehefrau, die Herodias, die hatte eine Tochter, die Salome. Und diese Salome hat einen wunderschönen Tanz vorgeführt und Herodes Antipas war ganz begeistert und hat gesagt, du hast einen Wunsch frei, wünsch dir, was du möchtest, weil du so schön für mich getanzt hast. Salome, das unschuldige Mädchen, hat gesagt, Mama, was soll ich mir wünschen? Ich bin doch wunschlos glücklich. Und die fiese Herodias, die ja die Ehebrecherin war sowieso sauer auf den Johannes und hat gesagt, wünsch dir das Haupt von Johannes auf einer Schüssel. Und das hat sich die brave Salome natürlich gewünscht. Herodes Antipas hat also seine Schergen ins Gefängnis geschickt und hat Johannes enthaupten lassen. Und dann wurde das Haupt des Johannes auf einer Schüssel tatsächlich der Herodias und ihrer Tochter Salome vorgeführt.
Vielmals festgehalten in vielen Kunstwerken.
Genau, wer ins Museum geht und sich wundert, wieso da eine Frau mit einer Schüssel mit einem Männerkopf drauf abgebildet ist, das ist das berühmte Motiv Salome mit dem Haupt des Johannes. Und jetzt, um auf diese Johanniskraut-Öldrüsen in der Blüte zurückzukommen, gibt es dann zwei Sagen, dass entweder bei der Enthauptung des Johannes das Blut runtergetropft sein soll auf das Kräutlein, was da gerade wuchs. Und deswegen sei das das Blut des Johannes, was da in den Blüten drin ist. Dann gibt es auch die Sage, dass die böse Herodias, als die Schüssel mit dem Haupt gebracht wurde, ihre Wut über den Johannes ausgelassen hat, indem sie die Zunge von ihm durchbohrt hat und dieses Blut wiederum auf das Johanniskraut getröpfelt ist. Mhm. Und dann gibt's auch die Version, dass der Teufel das mitgekriegt hat, dass das Johanniskraut so heilsam ist, dass er vor lauter Wut die Blüten komplett durchlöchert hat. Und es hat aber alles nichts genützt. Das Johanniskraut ist immer noch so heilsam wie ehedem.
Ja, die Geschichte von Johannes dem Täufer, die hat ja vor allem die Maler immer sehr beflügelt. Das ist natürlich auch sozusagen ein dankbares, schönes Bild, wenn man diese wunderschöne Frau und dann das nicht so schöne Beiwerk dann sieht, da gibt's schöne Darstellungen, in Anführungszeichen, das schön zu verstehen. Es ist überhaupt auffällig, findest du nicht auch, dass viele dieser Märtyrer-Tode oder Geschichten schon sehr blutrünstig und grausam sind, die da erzählt werden über unsere Heiligen immer. Denkt man immer wieder, oh, wow, wow. Aber ich hab's mir immer so erklärt, dass ich gedacht habe, wenn der Tod so war, war auch die Verehrung sehr groß bei den Menschen dann dafür, für
das
diese,
ist mit
für die
Sicherheit
Heiligen.
Mhm. Ein ganz wichtiger Grund. Also ich denke mir immer, erstens bin ich immer verblüfft, was die Menschheit sich an Grausamkeiten ausgedacht hat. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, solche Dinge, wie da erzählt werden. Das ist das eine, das scheint tatsächlich existiert zu haben. Findet man im Übrigen auch in anderen Kulturkreisen. Also einerseits gab es tatsächlich solche grausamen Folter- und Straf- und Todesmethoden und andererseits ist es so, wenn ich dem gläubigen Volk natürlich gerade auch diese Bilder visuell, diese Bilder von diesen extremen Grausamkeiten, wie diese Menschen, die für den christlichen Glauben eingetreten sind, wie die gelitten haben für den christlichen Glauben und sogar gestorben sind und was man denen alles angetan hat, da haben die Leute mitgelitten. Und haben dann umso mehr diesem Glauben angehangen, haben natürlich dann auch in den Opferstock eingeworfen und haben Seelenmessen angegeben und haben gespendet und so weiter. Mhm. Das war ja auch ein ganz wichtiges ökonomisches Interesse der Kirche. Also hat die Leute einfach bei der Stange gehalten, sozusagen, diese grausamen Geschichten. Und ich meine, damals gab es keine gedruckten Rowold-Krimis oder so, sondern das waren Krimi-Geschichten. Mei, was haben sie dem Johannes angetan? Und dann noch das Haupt auf der Schüssel und so weiter. Und weil du gerade nochmal diese Johannes-Schüssel ansprichst, das war ja auch ein, nicht nur im Gemälde dargestellt, also Salome mit dem Haupt des Johannes, sondern das gab es auch als Skulptur, als dreidimensionale, wirklich als Schüssel, so groß wie eine Salatschüssel, und ein Haupt drauf. Also richtig als Skulptur dargestellt, wo also so ein abgeschlagenes Haupt drauf liegt mit einer Schüssel. Und dies war relativ verbreitet, solche sogenannten Johannesschüsseln, vor allem in Johanneskirchen und Kapellen. Es gibt bei uns im Chiemgau, auch bei mir ganz in der Nähe in Stött, haben das kleine Johanneskirchal und da ist eine der wenigen Johannesschüsseln noch erhalten. Es ist jetzt allerdings eine Kopie und das Original ist im Diözesanmuseum in Freising, ist sogar ausgestellt, nicht nur im Depot, also da kann man die anschauen, diese Johannesschüssel. Und die war früher, alte Bilder aus dieser Kirche zeigen, dass die ungefähr auf Augenhöhe der Gläubigen im Hochaltar platziert war, dass man die also direkt anschauen konnte, weil nämlich allein schon der Blick auf die Johannesschüssel von Kopfleiden und Kopfschmerzen befreien sollte.
Ah.
Und dann wurde der Altar beraubt und da haben es Eibrucher und alles. Und dann hat man eben das Original, das wurde nicht geklaut, nach Freising getan und hat dann eine Replik angefertigt. Und eine originalgetreue Kopie hängt jetzt an der Seitenwand, weil man den Menschen vermutlich in der heutigen Zeit nicht so einen abgeschlagenen Kopf so frontal präsentieren möchte. Aber früher waren diese Johannes-Schüsseln ganz begehrt. Die hat man teilweise dann auch berührt oder im extremen Fall sogar auf den Kopf gesetzt und berührt, um Kopfleiden und Kopfschmerzen zu beseitigen. Also die waren sehr begehrt. Es gibt im Alpenraum, muss man sagen, in Süddeutschland, aber auch darüber hinaus, gibt es noch einige erhaltene Johannesschüsseln, aber zum großen Teil sind die vielen Johannesschüsseln wahrscheinlich auch im Zuge der Säkularisation, der Aufklärung einfach verheizt worden oder weggeschmissen worden, wie so vieles andere auch. Das war das Haupt des Johannes. Genau, zum Johanniskraut wollte man noch sagen, dass es nicht nur eine extreme Heilwirkung hat, die heutzutage ja auch nachgewiesen ist, Früher hat man auch gedacht, dass es gegen alles hilft, was mit Blutungen zusammenhängt. Gegen Gebärmutterblutungen und Blutungen bei Frauen und gegen Hieb- und Stichverletzungen, weil man gedacht hat, dass dieses Getüpfel da auf den Blüten von Einstichen kommt. Und deswegen hat man gedacht, wirkt es gegen Stichverletzungen und Hiebverletzungen. Also war es auch für Soldaten oder für Menschen, die viel mit Messern und Schwertern zu tun hatten, interessant. Und es war einfach auch ein Zauberkraut, weil es genau um diese geheimnisvolle Sonnenwende und Johannistag und so weiter geblüht hat,
ja.
Zusammen mit anderen Kräutern, die einerseits auch gelb waren und deshalb auch als Johanniskräuter gegolten haben. Und mit Blumen und Pflanzen, die um die Zeit geblüht haben und die deshalb zu den Zauberkräutern an Johannes gehört haben. Das waren zum Beispiel im Berchtesgadener Land. Von da haben wir einen Nachweis dafür vom Rudolf Christ. Das war ein Volkskundler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und der hat es aufgeschrieben. Da hat man am Johannistag gewisse Kräuter, schreibt er, gesammelt. Nämlich Margariten, Johanniskraut und Klee. Und von diesen drei Kräutern hat man einen kleinen Kranz gewunden und unter das Kopfkissen gelegt am Johannistag. Und der sollte allerlei Krankheiten vorbeugen oder die heilen, wenn man schon krank war. Man hat auch Sträußchen aus diesen drei Pflanzen gemacht, also Margariten, Johanniskraut und Klee, und hat die in die Fensterscharniere gehängt. Also das waren wahrscheinlich diese Scharniere, wo die Fensterläden in so Bauernhäusern eingehängt waren. Und da hat man Sträußlein von diesen drei Kräutern befestigt, um der Gefahr des Blitzschlages vorzubeugen. Also das Wetter war ja um die Zeit auch sehr wichtig, wurde beachtet und beobachtet wegen der Gewitter, wegen potenziellen Hagelschlag, wo die Menschen dann um ihre Feldfrüchte gefürchtet haben. Deshalb war der Johannistag auch ganz wichtig, ein wichtiger Wetterlostag. Da gibt es unglaublich viele Wetterregeln, die sich um den Johannistag drehen. Und deswegen hat man versucht, eben auch mit dem Johanniskraut und mit anderen Kräutern den Blitzschlag oder solche drohenden Unwetter abzuwehren oder abzufedern. Mhm. Und dann hat man natürlich noch versucht, auch selber gesund zu werden durch die Johanniskräuter, aber auch durch die Sonnenwendfeuer. Da ist man nämlich drüber gesprungen früher. Jetzt sind die ja so riesig, diese Sonnenwendfeuer. Da kann kein Mensch mehr springen. Außerdem sind diese Sicherheitsbestimmungen heutzutage sicher so schlimm, so intensiv, dass da kein Mensch mehr drüber springen kann, weil es einfach auch gefährlich war oder ist. Und früher hat man gewartet, natürlich springt
bis
keiner
runterbrennt ins Offene, war,
bis runterbrennt klar, war ja. Und bis da nur noch ein paar glühende Kohlen vielleicht waren. Und dann hat der Bursch sein Dirndl genommen und ist da über die Reste des Johannisfeuers drüber gesprungen. Es durfte aber nicht ganz kalt werden, sonst
wird es nicht. Nicht mehr golden.
Sonst hat es nicht mehr golden. Ja. Und also ich kenne viele aktuelle Fotos von Mittsommerfeuern in Skandinavien, wo die Leute heute noch drüber springen, die dann einfach auch schon runterbrennt sind, aber wo also reihenweise die Paare anstehen, um Hand in Hand da drüber zu springen. Und das war früher bei uns halt auch üblich. Und da gibt es auch Sprüche, was dieser Feuerzauber am Johannistag bewirken soll. Da heißt es nämlich den ungesenkten Springer. Das heißt, der drüber kommt und nicht versenkt wird, was gleichzeitig heißt, es ist schon ab und zu vorgekommen.
Na ja, klar.
Den ungesenkten Springer kommt dieses Jahr kein Fieber an. Die ungesenkte Springerin wird für dieses Jahr nicht angebrannt. Das heißt, die wird nicht schwanger. Mhm. Also man hat natürlich in der Zeit von vor 50 Jahren mit allen Mitteln versucht, nicht schwanger zu werden. Gerade wenn man noch nicht verheiratet war und vielleicht einfach nur ein junges Paar war. Und da war der Sprung über Sonnenwendfeuer eine Möglichkeit, wo man vielleicht drauf gehofft hat. Oder naja, wo man halt gedacht hat, vielleicht wirkt's was. Aber die Mütter haben auch ihre Kinder in den Schein des Sonnenwendfeuers gehalten, in der Hoffnung, dass dieses segenbringende Feuer alle Krankheiten von ihnen fernhält. Und wir wissen ja heute noch, dass viele Sonnenwendfeuer auf so Hügeln oder Bergen oder solchen sehr exponierten Stellen entzündet werden, weil es geheißen hat, so weit der Schein reicht, so weit reicht auch der Segen des Sonnenwendfeuers. Und so haben die Menschen halt versucht, es war eigentlich früher eine Anbetung der Sonne, muss man sagen. Und diese Anbetung der Sonne hat sich halt in ein Freudenfeuer verwandelt, in ein Johannisfeuer oder Petalfeuer, wo man aber immer noch der Überzeugung war, dass es segenbringend ist und dass es Glück und Fruchtbarkeit zu den Menschen und über die Felder und über die Dörfer bringt. Und deshalb hat man teilweise auch angekokelte Scheite aus dem Sonnenwendfeuer mit nach Hause genommen, in der Hoffnung, dass auch dieser Rest von diesem segenbringenden Feuer nach Hause transportiert werden kann und dort dann weiterhin segenbringend wirkt. Man hat es auf die Felder gesteckt und auf die Äcker.
Hingestellt? In Stuben oder hat man es auf
das hat man weniger draußen, in Stuben, sondern man hat es in den Hausgarten und auf die Felder und auf die Äcker gebracht. Und man hat natürlich von den Bergen runter Scheiben schlagen, weiß jeder, was das ist, Funken schlagen oder Scheiben schlagen, gerade so Richtung Südwestdeutschland im alemannischen Raum noch sehr verbreitet, dass man von den Anhöhen eben brennende Scheiben vom Sonnenwendfeuer runtergerollt hat, verbunden mit einem Segensspruch oder verbunden mit einem Liebesspruch an die Liebste. Es ist ganz oft verboten worden, weil da diverse Dörfer schon abgebrannt sind durch diese unkontrolliert runterlaufenden brennenden Scheiben.
Ist, glaube ich, auch nicht mehr
Scheiben.
Recht empfehlenswert. Wir haben zu viel Trockenheit heutzutage.
Genau, also das sollte man nicht mehr machen, ist auch meistens verboten. Aber die Sonnenwendfeuer sind immer noch sehr beliebt und da feiert man halt einfach den Sommer. Und das tun wir auch jetzt, wo es wirklich richtig warm wird.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht es heute um Sommer, Sonnenwende, Johanni, Feuer, um all diese schönen Tage, die wir jetzt so mitten im Juni und zum Ende des Junis hier vor uns haben. Die Dorothea Steinbach hat uns schon sehr viel über Johannes den Täufer und Johannifeuer. Und in meinem Teil des Allgäus waren eigentlich Sonnenwendfeuer und Johannifeuer nicht so verbreitet, weil wir haben natürlich die Funkenfeuer gehabt. Und das war halt immer unser großer Feuerevent mit Dorf alle hingangen und Blasmusik und Funkerkirchle. Das war bei uns das wichtige Feuer, sage ich mal, im Jahr. Vielleicht liegt es daran.
Ja, vielleicht liegt es daran. Bei uns gab es eben Kornfunken, sondern bei uns gab es die Sonnenwendfeuer oder gibt es die Sonnenwendfeuer. Bädelfeier hat es meistens geheißen. Aber Funkenkirchle ist schon ein Stichwort, weil bei uns hat es halt dann Kirchen gegeben.
Genau.
Und die Kirchen sind, also die Küchlein oder die Küchellen oder wie immer mal so außerhalb Hochdeutsch sagt, sind die Kultspeise seit vielen Jahren, offensichtlich auch in der Vergangenheit, an der Sonnenwende. Da gibt's zum Beispiel diesen Heinrich Marzell, von dem ich sehr viel halte. Das war ein Botaniker, der aber gleichzeitig sich mit Brauchtum beschäftigt hat, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und der hat auch viele Bücher geschrieben über seine Erkenntnisse und seine Erfahrungen, die er gemacht hat. Von dem wissen wir ganz viel, wie die Menschen früher mit Pflanzen umgegangen sind und was die Pflanzen für eine Bedeutung gehabt haben. Und der schreibt zum Beispiel, eine richtige altbayerische Bäuerin, schreibt er, buk früher an Johanni neunerlei Küchellen.
Neun?
Neunerlei.
Mei.
Darunter, außer den Hollerküchlen, die waren offenbar am gebräuchlichsten, sind es immer noch, auch die Brennnesselküchlen und die Gorebelküchellen. Und die Gorebelküchellen, das wird wahrscheinlich kein Mensch was sagen, der Gorebel ist der Gundermann oder die Gundelrebe. Das ist immer noch eine ganz wichtige Heilpflanze, die eigentlich überall wächst, man muss nur kennen. Also die meisten Menschen werden schon, die schon mal auf der Wiesn waren und schon mal Pflanzen angeschaut haben, werden den Gundermann oder die Gundelrebe kennen. Das ist eine Pflanze, die schon ganz früh im Jahr auftaucht, die auch eigentlich fast immer grün ist. Sogar im Winter kann man die finden. Die macht so ganz lange Ausläufer und hat links und rechts an den langen Ausläufern so halbrunde Blätter, kann man sagen, fast runde Blätter, die außen so gekerbt sind und die sehr würzig schmecken. Die kann man essen, die sind auch gesund, aber die sind so würzig, dass man also nicht nur aus Gundermann oder Gundelrebe einen Salat macht, sondern die tut man nur als Würzblätter dazu. Und weil die blau blühen, so um Ostern rum, gelten die wie viele andere oder die meisten anderen blaublühenden Pflanzen auch als Zauberpflanzen. Und weil sie außerdem auch heilkräftig sind, die sind blutstillend und so weiter. Also diese Gorebel-Küchlein oder Gundermann-Küchlein haben auch unbedingt dazugehört, zusammen mit offenbar 6 anderen Pflanzen, die man dazu Küchlein verarbeitet hat. Und wenn man jetzt nach dem Rezept fragt, was natürlich jeder, der es nachmachen will, gern machen möchte, man macht einfach einen ganz normalen Ausbackteig, der in jedem Kochbuch steht, den man überall herkriegt, so entweder mit Bier oder Wein, so ein Ausbackteig, der so dickflüssig ist. Und da taucht man diese Holunderblüten so ein, da nimmt man es am dicken Stängel und taucht die ein und tut es dann ins siedende Fett hinein. Und wenn die dann schön knusprig braun sind, dann tut man es wieder raus.
Ach, aus dem Fett. Das ist schon was Gutes, gell?
Das ist wirklich gut und es gibt es eben nur eine ganz begrenzte Zeit im Jahr. Ja. Also noch blüht der Holunder, der ist schon ziemlich durch. Bis zum Johannistag könnte es sein, dass es noch reicht und da muss man unbedingt Heulerkirchel machen. Und dann kann man es mit Puderzucker bestreuen und schön knusprig und heiß essen. Und die anderen Pflanzen, also in dem Fall jetzt die Brennnesselküchlein und die Gorebelküchlein, da nimmt man einfach die Pflanze oder große Brennnesselblätter zum Beispiel, die haben ja dann unten am Stängel große Blätter und die zieht man einfach auch durch den Ausbackteig und frittiert es dann. Und die sind also auch eine Kultspeise am Johannistag. Also einfach mit sowieso Heilkräuter, die um den Tag dann blühen oder wachsen jedenfalls durch einen Ausbackteig gezogen und als Kultspeise verzehrt am Johannistag.
Aber hast du das jemals noch erlebt, dass du irgendwo warst, wo es all diese Kücheln wirklich gegeben hat?
Nein, das habe ich nie erlebt.
Das muss wirklich vor
erst in Zeit neu, erst sein. In neuerer Zeit. Und ich meine, dieser Marcel, der hat dann auch so die Bücher, die stammen so aus 1910, 1920 oder so. Und viel Brauchtum ist ja durch die zwei Weltkriege einfach verschwunden. Und die Holunderküchlein oder Küchlein oder Kirchen, die sind ja mittlerweile wieder entdeckt worden. Also die findet man ja in vielen neueren Kochbüchern auch, weil die wieder entdeckt worden sind, weil der Holunder nicht auszurotten ist und viele Holunder immer noch wachsen, von den Menschen teilweise sehr geschätzt, weil der Holunder auch eine alte Kultpflanze ist, die also brauchtumsinteressierte Menschen begrüßen in ihren Gärten. Und Menschen, die immer noch so Wildwuchs in Gärten nicht schätzen, die mögen halt kein Holunder, aber man findet Holunder an Waldrändern, der ist sehr durchsetzungsfähig und da kann man halt Holunderküchlein machen.
Ja, und vor allem an den Stadeln wächst er. Also das ist meine Kindheit, jeder Stadel, und wir haben viel gehabt, wirklich viel, weil es kam ja noch, es war so noch ein Relikt aus dieser kleinbäuerlichen Landwirtschaft, dass überall ein Stadel war, wo der Bauer hat was unterstellen können oder reinstellen können. Überall war ein Holunder dran. Ja, der Holunder und der Holzstadel ist für mich ein Bild.
Gell? Für mich auch. Mhm. Und die Menschen haben sich früher nämlich gescheut, den Holunder umzuschlagen, weil der Holunder als Sitz der guten Hausgeister galt. Weil der Holunder fast eine heilige Pflanze war.
Es ist immer auch mächtig wirksam. Also Holunderbeeren, also ein Saft von Holunderbeeren, der tut das schon gut, wenn du erkältet bist oder Fieber
Absolut.
Hast.
Absolut. Ja. Und die Holunderblüten, die man jetzt noch ernten kann, die kann man auch trocknen. Und für den Winter ist es ein wunderbarer Fiebertee. Also wenn man erkältet ist oder fühlt sich einfach schlecht oder man ist total ausgefroren oder so, da macht man sehr einen Holunderblütentee, der bringt den Körper zum Schwitzen und ist absolut heilsam, auch wenn man es am Hals hat oder so. Also ein Anti-Erkältungstee, der Holunderblütentee. Und die Beeren mit extrem viel Vitamin C, mit Anthocyanen, diesem dunklen Farbstoff, sind auch sehr heilsam. Früher hat man auch noch die Rinde und die grünen Blätter vom Holunder verwendet als Abführmittel. Das sollte man tunlichst bleiben lassen, weil das wirklich sehr starke und sehr schädliche Abführmittel teilweise sind. Das Holunderholz ist ja hohl innen. Da habe ich noch alte Männer erlebt, die bei uns die Bäume zugeschnitten haben. Und die gesagt haben, bringst mal ein Stückerl Holunderholz. Und das haben die genommen, um die Zweige aufzuspreizen, die so arg runtergehängt sind. Also man hat alles vom Holunder, den gesamten Strauch verwenden können. Es hat geheißen, vom Holunder muss man den Hut ziehen.
Ja, genau, kenne ich auch.
Weil er eine heilige Pflanze ist und deshalb hat man den nicht umgemacht. Und kann man eben heute noch Holunderkücheln machen, nicht nur zum Johannistag. Jetzt haben wir aber noch eine Pflanze vergessen, die am Johannistag früher auch sehr begehrt war, die aber wirklich in das Reich des Aberglaubens verwiesen werden muss. Das ist der Farn. Und die Farnsamen, der Farnsamenzauber. Jeder kennt dann Farn.
Ja, und da hat ja unten diese kleinen
Farn. Genau, zumindest aus dem Blumengeschäft, wo der Farn ab und zu einfach dazugebunden wird. Der wächst aber auch im Wald oder so. Und wir haben meistens den Wurmfarn vor Augen. Das ist also diese großen Farnblätter, die sich so leicht nach außen biegen, aus einer Rosette herauswachsen. Und gefiedert sind, also wo dann ein Stängel wieder so mehrere, ganz viele kleine links und rechts Fiederblättchen hat. Und wenn man die von hinten anschaut, dann sind da so runde...
Diese Bobberle, sage ich.
Bobberle drauf. Genau. Ja. Bobberle, wie man im Allgäu sagt, drauf. Und da hat man früher gedacht, das sind die Farnsamen. Und mit dem Farnsamen hat man früher gedacht, kann man zaubern. Der Farnsame, hat man gedacht, kann nämlich unsichtbar machen. Und er kann hieb- und stichfest machen, das heißt, dass man bei einer Auseinandersetzung, die ja früher mit fiesen Waffen irgendwie passiert ist, kann ihm nichts passieren. Und da gibt es diverse Sagen, wo also ein Bauer auf der Suche nach seinem verlorenen Fohlen durch den Wald geht und ganz unbemerkt fällt ihm, in der Johannisnacht natürlich, ein Farnsamen in die Schuhe. Und dann kommt er wieder heim und geht in die Stube und sagt ganz laut, ich hab das Fohlen nicht gefunden, ich hab das Pferdl nicht gefunden. Und alle sind total erschrocken, weil sie nur die Stimme hören, ihn aber nicht sehen. Und dann zieht er seine Schuhe aus und dann fällt der Farnsamen raus und plötzlich sehen sie ihn wieder. Und da gibt's viele Geschichten und die Leute sind dann in den Wald gegangen, um Farnsamen zu holen. Der sollte auch reich machen, der sollte glücklich machen, der sollte unsichtbar machen. Und man muss aber, da gibt es genaue Anweisungen dafür, genau Schlag Mitternacht muss man auf ein weißes Tuch, heißt teilweise, den Farnsamen schütteln und man darf sich nicht umdrehen und man darf nicht reden dabei und so weiter und so fort. Und wenn es nicht wirkt, dann hat man halt eine von diesen ganz vielen Bedingungen nicht erfüllt. Aber das scheint so weit verbreitet gewesen zu sein, dass in dem berühmten Landgebot von Maximilian von Bayern Anfang des 17. Jahrhunderts hat er so ein Landgebot wieder allen Aberglauben erlassen. Und von dem wissen wir ganz viel, was damals so passiert ist, was die Leute so gemacht haben.
Und was er alles nicht wollte oder unterbinden
und
wollte.
Und was er alles unterbinden wollte. Und da haben wir wirklich einen schriftlichen Nachweis. Und da steht drin, alle sollen bestraft werden, die den Farnsamen holen. Das heißt, mit diesem Farnsamen ist so viel Zauber getrieben worden oder so viel versucht worden.
Sagen wir versucht, genau.
Versucht worden, dass das wirklich bis zum Kurfürsten, bis Maximilian gedrungen ist und der das in sein Landgebot aufgenommen hat. Hildegard von Bingen im 11., 12. Jahrhundert war auch dieser Zauberglaube um den Farnsamen bekannt. Die hat zum Beispiel den Farnsamen in das Bett der Wöchnerin legen lassen, damit der Teufel nicht hinkommt. Also die, so sehr sie auch auf Naturkräfte gesetzt hat und tatsächlich schon sehr viel Erfahrung und sinnvolle Erfahrung mit Heilkräutern hatte, und auch festgelegt hat, hat sie auf diesen Farnsamenzauber gebaut und hat also Farnsamen in das Bett der Wöchnerin legen lassen, um den Teufel abzuwehren. Und dann gibt's, habe ich gefunden, in einem schwäbischen Wörterbuch von 1901 noch die Redensart, dass man über einen Menschen sagt, dem alles gelingt, dem gelingt alles, der hat wohl einen Farnsamen geholt.
Ach was.
Also das heißt, das Wissen oder diese tradierte Redensart, die hat man noch Anfang des 20. Jahrhunderts gewusst, dass jemand, der den Farnsamen holt, der muss ja so viel Glück haben. Unverdientes Glück oder Glück, was man sich einfach nicht erklären kann.
Schöne Geschichte. Aber ich glaube, heutzutage können viele nichts mehr damit anfangen. Also ich habe es zum ersten Mal jetzt wirklich von dir gehört.
Ja, also
war mir kein Begriff.
Der hat die Farnsamen geholt, also das wird keiner mehr verstehen. Mhm. Aber diese Faszination vom Farn, glaube ich, die ist schon noch da, weil also viele Leute diese fein gefiederte Pflanze wunderschön finden.
Ist einfach
finden.
Hübsch, ja.
Aber diese Zauberkraft, die man ihm zugeschrieben hat, die ist vergessen, glaube ich.
Jetzt haben wir schon so nette Kindheitserinnerungen gerade ausgetauscht, mir zwei, weil wir uns mit dem Thema Kinderspiele beschäftigen wollen. Und wir haben gerade erzählt, wir haben das genommen, was draußen in der Natur war, gell? Und da haben wir uns beholfen, da haben wir damit gespielt.
Ja,
und also die Steine, Stecken, Farne, was wir halt gefunden haben, haben wir irgendwie umgewidmet. Gell?
Und es ist uns irgendwie nie langweilig geworden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da gesessen bin und gesagt habe, Mama, mir ist so langweilig, was soll ich denn machen?
Wir haben gesagt, muss ich schon rein? Ich muss doch nicht schon rein. Wir haben gesagt, Abendessen oder wie auch immer. Ja,
ja also wir haben Steine gesammelt, die bei uns in ganz unterschiedlichen Farben, da gab es rötliche Steine und grünliche Steine und weißliche Steine und da haben wir dann irgendwas, das war dann das Geld, da haben wir was damit angestellt. Und dann haben wir ja auch gesagt, also jetzt im Sommer, wo so viel blüht und wächst, haben wir zum Beispiel Kaufladen gespielt und haben viel geerntet auf der Wiese und haben das in schönen Sorten sortiert. Und der große Unterschied, glaube ich, zu den heutigen Kindern ist, dass wir genau gewusst haben, was man essen kann und was man nicht essen kann.
Ja, das haben wir gewusst.
Und wir wussten, wie die Pflanzen heißen. Teilweise haben die halt auch Namen gehabt, die jetzt nicht unbedingt die richtigen botanischen Namen waren. Das waren halt dann die Weißwurz oder die Gelben oder so, wenn wir nicht genau gewusst haben. Aber wir konnten die Pflanzen unterscheiden und wir wussten, was man nicht essen darf, was man nicht essen kann, was greislich schmeckt. Und was man essen kann, was gut schmeckt zum Beispiel. Wir haben Sauerampferblätter gegessen.
Ja, selbstverständlich.
Da kommt man aber nicht in Versuchung, zu viel zu essen.
Und den Klee, weißt, ausgesaugt. Dann schmeckt er manchmal so ein bisschen süß.
Den Rotklee,
ja, der
genau.
Rotklee, natürlich.
Den Rotklee, die Rotkleeblüten, das sind ja so lange Röhrenblüten. Ja. Und da kann man die einzelnen Röhren abzupfen und am Ende, da wo man sie weggezupft hat, an der Basis auszuzeln. Und das schmeckt
manchmal
so nach Honig.
Manchmal war es nicht alle, aber manchmal war es wirklich so.
Ja, das schmeckt wirklich süß. Schmeckt wirklich süßlich und das wussten wir, dass man das darf, dass man die essen kann, dass das, wir haben es dann nicht gegessen. Mittlerweile streue ich es über den Salat drüber, weil ich weiß, dass die gesund sind und dass man es essen kann, aber früher haben wir einfach nur diese Röhren rausgezupft und haben es ausgezuzelt und dann weggeschmissen. Wir haben Sauerklee gegessen, wir haben Sauerampfer gegessen, wir haben aus Mohnblüten zum Beispiel, der Mohn, der jetzt wieder blüht an den Getreidefeldern oder in den Getreidefeldern, haben wir so Püppchen gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt.
Ja.
Das sind so Mohnknospen.
Ja.
Die kann man dann aufmachen. Dann hat das Mohnpüppchen so ein grünes Kleid, also einen grünen Mantel über dem roten Kleid. Und dann haben wir noch Mohnkapseln von bereits verblühtem Mohn abgezwickt und haben da einen Kopf draus gemacht. Das waren die kleinen Mohnpüppchen, die wir gemacht haben.
Wir haben dagegen die Stachelbeeren. Wir haben Stachelbeeren auch gehabt. Eigentlich haben wir alle Beeren gehabt im Garten, aber Stachelbeeren waren nicht beliebt bei uns Kindern. Also was gegessen haben wir es nicht gern. Ich finde auch, meine Mutter hat einen Kuchen damit gemacht oder vielleicht auch eine Marmelade. Aber was, wir haben sehr gern damit gespielt. Die kannst du nämlich sehr schön in der Hälfte durchschneiden. Und wenn du dann von der Butterblume das Blütenblatt drauflegst, dann kannst du quasi Buttersemmel servieren. Deinem Steiftier oder der Barbiepuppe. Die haben wir schon gehabt. Die haben wir auch mit rausgenommen tatsächlich. Mit denen, die mussten dann mit uns da draußen unterwegs sein. Sowas haben wir zum Beispiel gern gemacht.
Ja, also oder auch Kränzchen gemacht. Kränze oder so lange Ketten gemacht aus allen Blumen eigentlich, die einen Stängel haben. Haben wir uns dann eben Kränze gemacht oder haben so Ketten gemacht oder aus Löwenzahnstängeln, die hat man aufgeschlitzt und ins Wasser
ins
geschmissen.
Ins warme
und,
Wasser.
Und das werden dann so Kringeln,
dann
die kringeln sich
dann
ein.
Ja,
also
dann
das
rollt's.
Ist wie ein Wunder, kommt einem das vor. Dieser gerade, harte Löwenzahnstängel, wie der sich vor deinen Augen in einen Kringel verwandelt.
Und ich weiß auch noch, wir sind mit dem Sonntagsgewand, da hat man sich ja anzogen, bitte. Ja? Sonntag hat man ja dann das feinere Kleidel angehabt. Mit dem Sonntagsgewand, helles, irgendein weißes Röckchen vermutlich, Faltenrock hat man damals viel getragen, sind wir in diese hochblühenden Wiesen rein nach dem Essen, weil es ja langweilig war am Sonntag. Und dann sind wir in die Wiesen gegangen. Mhm. Aber mit dem Rock. Und dann war aber gerade der Löwenzahn in voller Blüte. Frage nicht, wie wir rausgekommen sind. War alles gelb natürlich.
Ja.
Und das kriegst du auch nicht so leicht wieder weg. Gell?
Nee, also dieses Gelbe von den Löwenzahnblüten, das ist sehr intensiv. Mhm. Das kriegt man nur weg, wenn man was echt heiß waschen und dann in die Sonne hängen kann. Aber was überhaupt echt nicht mehr rausgeht, das ist diese Löwenzahnmilch aus
ganz
den
schlimm.
Stängeln.
Ja.
Und deshalb hat man den Leuten, ich bin überzeugt davon, den Kindern auch eingetrichtert, dass das giftig ist.
Dass es giftig ist, gell? Ja.
Weil das wirklich nicht mehr rausgeht. Ja. Also wenn du irgendwo den Saft von den Löwenzahnstängeln draufbringst auf ein weißes Tuch oder einen weißen Stoff, dann ist das rettungslos verloren. Da kannst du machen, was du willst. Also vielleicht nur Chlorbleiche draufschmeißen, aber das kann man nicht überall machen.
Also wir merken deswegen, schon, Spiele im Sommer, Kinderspiele im Sommer, das ist schon was Besonderes. Wir
hingen früher eng mit Pflanzen zusammen. Ja, weil das einfach so schön war, dass man damit spielen konnte, was man da alles machen konnte. Wir wussten aber auch genau. Und was man nicht essen darf. Und wir wussten genau, was so giftig ist, dass man es unter gar keinen Umständen auch nicht probieren darf. Ich weiß nicht, wie unsere Eltern das hingekriegt haben, weil ich kann mich nicht erinnern an große Verbotskultur oder großes Geschimpfe oder so. Ich kann mich nur noch erinnern, dass uns immer erzählt wurde, dass von einem Nachbarn, der in der Nähe gewohnt hat, die haben eigentlich nur einen Burm gehabt und der hat Tollkirschen gegessen und dann ist er gestorben. Und daran muss ich heute noch denken, entweder wenn ich an dem Haus vorbeigehe oder wenn ich Tollkirschen sehe. Das haben sie uns erzählt und damit war vollkommen klar, dass man unter gar keinen Umständen Tollkirschen isst. Obwohl die natürlich so schön schwarz glänzend eigentlich ausschauen. Und deswegen wundere ich mich immer, dass heute so viel gewarnt wird. Also man soll das nicht. Es ist natürlich alles in Ordnung, dass die Leute keine giftigen Pflanzen in ihren Gärten anbauen. Aber wir wären als Kinder nie auf die Idee gekommen, eine Pflanze, die wir nicht kennen, oder eine Beere, die wir nicht kennen, einfach im Mund zu stecken, ehrlich gesagt.
Goldregen ist doch auch so ein Kandidat.
Goldregen ist so ein Kandidat.
Wir hatten einen schönen Goldregen am Haus, im Garten.
Genau.
Aber man wusste, der ist tabu. Ja.
Ist einfach tabu, geht nicht. Und Tollkirschen genauso, weil wir waren in der Natur unterwegs und da kann man nicht vermeiden, dass man mal an einem Tollkirschenstrauch vorbeikommt. Und mit solchen Geschichten hat man uns davon abgehalten, glaube ich, sowas einfach im Mund zu stecken. Aber es gibt auch andere, sowas wie die Faulbaumbeeren. Faulbaumbeeren, die sind kleine schwarze Beeren, die also nicht tödlich sind, aber übelste Durchfälle verursachen. Oder Ligusterbeeren sind auch giftig. Da kommt man ständig vorbei, aber wir wären aus irgendeinem Grund nie auf die Idee gekommen, die zu uns zu nehmen. Nur vor den Eiben haben sie uns auch gewarnt.
Ja.
Also das war klar, die Eibe ist giftig und diese roten Beeren, da kann man zwar, jetzt weiß man es, da kann man das rote Fruchtfleisch essen. Man muss aber unbedingt den enthaltenen Samen ausspucken und auch nicht zerkauen, weil der ist tödlich giftig. Also solche Sachen gibt es schon und es ist natürlich sehr sinnvoll, dass man nichts anpflanzt, was für Kinder oder überhaupt giftig ist.
Habt ihr Stelzen gehabt?
Wir hatten Stelzen.
Ja.
Hat uns der Vater gemacht.
Ja.
Und Stelzenlaufen habe ich geliebt.
Ich
und ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so verbreitet, glaube ich.
Und ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Also ich versuche gerade mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal, also Kind, es geht jetzt nicht um Zirkus oder sowas, sondern
sagen.
Ein Kind auf Stelzen gesehen haben. Ja. Habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, man sieht es auf so Umzügen, wo dann so Artisten auf Stelzen laufen, wo man sich das immer wahnsinnig schwierig vorstellt. Aber ich muss es mal wieder probieren, weil ich die alten Stelzen, die wir als Kind gehabt haben, noch gefunden habe. Die habe ich noch. Also wir fanden das, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das eigentlich gar nicht schwierig.
Das Aufsteigen war es, gell?
Immer das Aufsteigen und losgehen. Aufsteigen und losgehen, genau. Und man muss sie richtig in die Hand nehmen. Man darf nicht von hinten rumgreifen, sondern man muss von vorn greifen, diese Stecken quasi unter den Arm nehmen. Und dann steht man relativ sicher drauf und kann gehen. Das ist und kann irgendwo drüber steigen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Gleichgewichtsübung ist. Also früher hat uns das niemand verkauft, als macht das mal, das ist eine gute Gleichgewichtsübung. Sondern es war einfach ein Gaudi auf die Stelzen gehen. Plötzlich bist du einen Meter höher. Also das war etwas, was ich sehr gern gemocht habe.
Und da kommt ja zu den ganzen Spielen und Kinder und Sommer kommt ja eins dazu. Die Sommer in der Kindheit, die waren so unendlich lang.
Die waren ewig.
Die waren lang.
Ja.
Weißt, auch die Schulferien, das war eine halbe Ewigkeit. Man hat ja einen ganz anderen Zeitbegriff als Kind. Und ich glaube, natürlich hat es geregnet. Und das haben wir ja auch alles gehabt. Aber wenn man sich an die Kindheit im Sommer zurückerinnert, es überwiegen die schönen Tage natürlich. Es überwiegt dieses eben draußen sein, draußen spielen, Sonne, vielleicht auch schwimmen gehen, mal ins Schwimmbad oder in Badeweiher. Es überwiegt das schöne Sommergefühl, was man so im Kopf hat, gell?
Absolut. Also ich kann mich, wenn ich zurückdenke, wie du gerade sagst, an meine Kindheitssommer, dann erinnere ich mich an keinen einzigen Regentag, komischerweise. Ich erinnere mich nur an unglaublich viele Erlebnisse am See, weil ich ja in der Nähe vom Chiemsee aufgewachsen bin und meine Verwandten da direkt am See gewohnt haben. Und wir ununterbrochen am See waren, entweder auf dem Ruderboot oder im See und fast ertrunken und fast verunglückt und schwimmen gelernt und heiß war es und die Mücken haben gestochen und so weiter. Also eigentlich nur schöne Sommer-Sonnen-Wasser-Erlebnisse.
Weil diese Eindrücke haften bleiben. Denn der Regentag, der war nicht besonders, den hat man, der war nicht wert, sozusagen
bewahrt zu werden
im Kopf. Und das andere halt schon.
Man hat als Kind kein Zeitgefühl. Also am Anfang der Ferien hast du kein Gefühl, wie lang 6 Wochen sind.
Und heute denkst du, was für eine kurze Zeitspanne.
Muss ich im September schon wieder alles erledigen und so weiter. Also da ist leider dieses Zeitgefühl dann über viele Jahrzehnte eingeübt. Aber so als Kinder, wie gesagt, da waren das unendliche Tage voll mit Sonne und draußen spielen und draußen sein. Und zum Beispiel, weil wir gerade die Stelzen erwähnt haben, weil ich immer überlege, was haben wir als Kinder für Spielsachen gehabt. Wir hatten natürlich schon so ein bisschen ein paar Bausteine und so und eine Puppe auch natürlich und Bücher, viele Kinderbücher. Und aber draußen haben wir einen Hutsch gehabt.
Das was war ist ganz, ein Hutsch?
Ein Hutsch, eine Schaukel.
Ach, eine Schaukel.
Ah, das war ganz wichtig für uns, ein Hutsch.
Ja.
Da gab es einen Apfelbaum, der so einen quergewachsenen Ast hatte, der sehr stabil war. Und da wurden einfach 2 Stricke hingehängt und in die Mitte so ein Brett dann drauf, so ein Querbrett, wo man drauf sitzt.
Befestigt mit dem Knoten wahrscheinlich, gell?
Man hat durch das Brett 2 Löcher gemacht und unten einen Knoten in das Seil. Oder ich weiß noch, dass unsere erste Hutsch, also unsere erste Schaukel, da war das Brett links und rechts so halbrund eingeschnitten. Ja. Und dadurch dieses Halbrunde wurden halt diese Stricke dann eingehängt. Wenn man dann nicht aufgepasst hat oder arg nach hinten oder arg nach vorn sich gelehnt hat, dann ist man samt dem Bredel runtergefallen. Aber das war ja nicht so schlimm, er war ja nur so einen knappen Meter über dem Erdboden. Und da haben wir hutschen können ewig und so. Und dann gab es aber noch einen Bredelhutsch. Das war riskanter, weil ein Bredelhutsch ist quasi einfach nur ein Brett, ein langes Brett, was ich auf einen abgeschnittenen Baumstumpf oder was ich auf
einen großen Stein
oder so drauflege und an jedem Ende von dieser, eine Wippe heißt es, glaube ich, auf Norddeutsch, ja? Eine Wippe. An beiden Enden von diesem Brett sitzt jeweils ein Kind und dann kann man es halt auf und ab wippen. Das ist bei uns ein Bredelhutsch gewesen, weil man einfach das sich selber machen hat können. Man nimmt ein Bredel sind immer irgendwo rumgelegen.
Ja, wollte ich gerade sagen, hat man immer gehabt, Bredel und Scheitel.
Und das ist ein Bredel, hat man dann einfach irgendwo drüber gelegt und hat dann hutschen können. Das Problem war nur, wenn das eine Kind schwerer oder größer als das andere war, die kleinere, die weniger wog, war immer im Nachteil, die konnte man dann aushungern, wenn man dann als schwerere unten gesetzt ist. Und die obere Teil der Wippe mit dem weniger wiegenden Kind saß oben und ist von selber nie wieder runtergekommen. Oder wenn das Brettel nicht richtig plan aufgelegen ist und dann zeitlich samt allen Schaukelnden runtergekippt ist. Also da waren Unfälle an der Tagesordnung. Mei, aber das war halt so.
Wir waren den ganzen Sommer verschrammt. Wir haben den ganzen Sommer über aufgeschlagene Knie gehabt.
Ich habe immer offene Knie, offene Ellenbogen und manchmal offene Nasenrücken. War halt einfach so, ja. Und was wir noch gehabt haben, kaputte Daumen. Wir haben nämlich ein Lotterwagerl gehabt, also ein Bollerwagen.
Einen Leiterwagen.
Also die großen Leiterwagen, das waren die, die am Bulldog angehängt waren, wo die das Gras heimgefahren haben. Und die kleinen Leiterwagerl, die haben vorne so ein Deichsel und so eine was zum Ziehen gehabt. Und da haben wir Kinder drin rumgefahren oder da haben wir auch Tiere drin rumgefahren und da haben wir die Ernte drin rumgefahren, alles Mögliche. Also einfach so zum Nachziehen. Und da vorne war so ein Gelenk natürlich von dieser Deichsel da. Und wenn du dann als Kind in dem Lotterwagerl drin gesetzt bist und der andere hat dich gezogen, dann hast du dich da vorne irgendwo festgehalten. Und wenn du nicht aufpasst hast, dann hast du dich da in dem Gelenk, in dem Scharnier festgehalten. Und in dem Moment, wo der andere anzieht, hast du da den Daumen drinnen. Und da haben wir unendlich viele blaue Daumennägel gehabt. Hey, hast du nicht aufpassen müssen. Da ist es auch nicht verboten worden, weil das unter Umständen zu kaputten Daumennägeln führen kann, sondern man hätte nicht aufpassen, du hast es ja gewusst. Und da sind wir in dem Leiterwagen rumgerast, die Hügel runtergerast und haben unsere Puppen rumgezogen. Und gerade lustig war's.
Kinderspiele im Sommer, wir haben natürlich nicht nur gespielt, wir haben auch geholfen und zwar beim Nachbarsbauern beim Heuen. Und das war natürlich so, wir waren ja nicht die Bauerskinder, die müssen haben, wir waren bloß die Nachbarskinder, wir haben dürfen. Und das sagt ja schon Huckleberry Finn bei Mark Twain, wenn ein Junge darf, dann ist es eine Lust, als er Zaun streicht und der andere will auch Zaun streichen und dann sagt er, na, du darfst nicht. Ja, dann gibt er ihm den Apfel. Was kriege ich denn dafür, wenn ich dich streichen lasse? Ja, dann kriegt er den anbissenen Apfel. Und dann sagt er zu ihm, wenn ein Junge muss, dann ist es eine Pflicht. Aber wenn ein Junge darf, dann ist es ein Vergnügen. Und so haben wir das damals auch empfunden. Wir haben das gern gemacht.
Ja, bei uns war es genauso. Ja. Wir haben ja auch keinen Bauernhof daheim gehabt. Aber wir haben den Grund um unser Haus rum, der war verpachtet an einen Bauern, der das gepachtet hat. Und dann ist der zum Mahn gekommen und hat dann das Gras oder das Hai aufgelegt und dann hat man nachrechern müssen.
Genau.
Also nachrechern. Mhm. Und da ist dann die alte Bäuerin gekommen und hat da so klarweise nachgerechert und dann haben wir uns auch einen Recher genommen und haben auch nachgerechert.
Weil da hat man nichts liegen lassen, es war alles wichtig. Da genau. Da hat man wirklich jeden Grashalm mit, ja.
Genau. Mhm. Und das hat uns Freude gemacht, weil erstens ist es schön, wenn man was Nützliches macht, was also nicht sinnlos ist. Und die alte Bäuerin hat immer zu mir gesagt, Mei, an dir, Kind, an dir ist eine Bäuerin verloren gegangen. Und hat das immer bedauert, weil mir das wirklich große Freude gemacht hat. Aber wie du sagst, die Kinder, die arbeiten mussten, ja. Mhm. Das wurden ja Kinder früher mit den Gänsen, mit den Kühen, mit den Ziegen und den Schafen, den ganzen Tag mussten die auf die Viecher aufpassen, losgeschickt und mussten auf die Viecher aufpassen. Ja. Hirteburm, Kirburm oder so. Die Kinder bei uns im Voralpenland, die wurden auf der Alm eingespannt. Die haben rauf und runter gehen müssen, haben von oben Butter runtertragen müssen und dann wieder was aufgetragen müssen, was die Senderin auch geschafft hat, was die braucht hat, so. Ganz zu spät. Und natürlich Bauerskinder haben überall nie lange müssen.
Deswegen hat man ja die Schulferien in Bayern so spät gelegt, weil wir gesagt haben, da müssen die helfen. Da müssen das war die bei immer der Ernte Grund helfen. Für den späten Beginn der bayerischen Schulferien.
Genau. Ja. Mhm. Ganz zu schweigen von den Kindern, die monatelang von ihren Familien getrennt waren, wie die Schwabenkinder, die vor allem Richtung Schwarzwald und Allgäu und so weiter aus den Tiroler Bergen gekommen sind und da von März bis Oktober quasi als kleine Kinder schon bei Bauern eingestellt waren und da arbeiten mussten. Vor allem nach Schwaben sind die eben gegangen, zu Fuß über die Berge, geleitet von einem Lehrer oder einem Pfarrer oder so, der diese Schwabenkinder da in Tirol eingesammelt hat, über die Berge geführt und dann zu den Ställen vermittelt hat und dann im einbrechenden Winter wieder zurückgeführt hat. Wen das interessiert, es gibt ein Bauernhausmuseum Wolfegg im Allgäu.
Ja.
Die haben eine große Abteilung,
genau, im baden-württembergischen Allgäu.
Große Wolfegg. Abteilung über die Schwabenkinder. Eine ganz tolle Dokumentation. Also da kann man sich informieren. Mhm. Auch das andere Museum ist wirklich wunderbar.
Sind bittere Geschichten.
Also diese Schwabenkinder, das ist die bittere Seite der Kindheit früher. Ja. Aber wir haben jetzt noch einen Tag, glaube ich, der ganz wichtig ist.
Der Siebenschläfer, natürlich. Am 27.06. Genau, wissen wir, wie das Wetter weitergeht in diesem Sommer.
Ist in einer guten Woche und ich glaube, der Siebenschläfertag ist so ziemlich einer der letzten Wetterlostage, den wirklich viele Leute im Kopf haben, weil es heißt, wenn die Siebenschläfer Regen kochen, regnet es noch 7 Wochen und so weiter. Also da soll sich das Wetter entscheiden. Am 27. Juni haben die Siebenschläfer ihren Gedenktag. Teilweise wird dieser Gedenktag auch am 7. Juli noch im Kalender stehen. Da steht dann teilweise Siebenbrüdertag drin. Das liegt an dieser gregorianischen Kalenderreform, wo der Kalender im Ende des 16. Jahrhunderts um 10 Tage nach hinten verschoben worden ist. Also das ist eine sehr alte Bauernregel, die entweder am 27. Juni, eher aber noch in der Woche oder in den 10 Tagen danach zutrifft. Also nicht genau am 27., nein, sondern ab 27., 10 Tag ungefähr, muss man das Wetter beobachten. Wenn sich da ein stabiles Hoch installiert, dann kann man hoffen, dass es wirklich ein paar Wochen lang richtig stabil schön bleibt. Und wenn es da eben regnet und wenn da uns ein Tiefausläufer nach dem anderen heimsucht, dann ist es auch meteorologisch erwiesen, dass das dann eher für ein sehr instabiles Wetter in den nächsten Wochen sorgt.
Es trifft also oft zu tatsächlich einfach.
Es trifft statistisch häufiger zu.
So wie die Eisheiligen nicht jedes Jahr kommen, aber heuer waren sie ja wieder punktgenau. Es ist einfach
heuer
so eine
waren sie da, genau.
Wetterwahrscheinlichkeit, die mal ausfällt, aber relativ oft auch irgendwie stattfindet
genau,
in der Zeit.
Also genau, also die Meteorologen sprechen von der Wettersingularität bei den Eisheiligen. Einmal im Jahr, Mitte Mai, kommt meistens ein Kälteeinbruch, genauso wie die Schafskälte
im Juni. Haben wir auch gehabt.
Deshalb wird es jetzt umso heißer. Viele wissen nicht, wer die Siebenschläfer waren, warum da jemand 7 Jahre lang geschlafen hat oder 7 was geschlafen hat.
Das waren jetzt versuche ich mit Halbwissen zu glänzen. Ich glaube, das ist eine christliche Legende. Das waren Brüder, die sich verstecken mussten vor Christenverfolgung, mag das sein?
Ja, das ist Ganzwissen, nicht Halbwissen. Hi,
oh,
das ist
doch oh, danke. Das waren nein, waren wir nicht sicher gerade.
Sieben Brüder oder sieben Gefährten jedenfalls, ja, die sich in der Zeit der Christenverfolgung, ja, also ungefähr 3., 4. Jahrhundert nach Christus, wegen ihres christlichen Glaubens eben in einer Höhle versteckt haben in Ephesus. Und um diesen Christenverfolgern zu entkommen. Und dann sind sie eingeschlafen und dann haben sie 100 Jahre geschlafen. Und irgendwann sind sie dann wieder aufgewacht und wussten aber gar nicht, dass so viel Zeit vergangen ist. Und dann sind sie Brot kaufen gegangen, weil sie nach 100 Jahren natürlich Hunger gehabt haben. Und haben aber mit alten Münzen bezahlt, die seit 100 Jahren schon immer gültig waren. Und deshalb ist es dann aufgekommen. Zusätzlich gibt es dann noch verschiedene Versionen, dass die Höhle war zugemauert und ein Hirte hat sie dann wieder aufgemacht, aufgeweckt, weil er einen Schafstall gebraucht hat und so weiter. Und die sind also dann aufgewacht, haben sich Brot gekauft. Es ist festgestellt worden, dass die 100 Jahre geschlafen haben und nicht gestorben sind. Aber kurz nach ihrer Entdeckung sind sie dann wohl doch gestorben. Und diese Siebenschläferhöhle, die kann man heute, diese angebliche, in Ephesus besichtigen. Mhm. Und diese Siebenschläfer jedenfalls sind also, haben zu einer riesen Legendenbildung geführt. Haben auch dazu geführt, dass es in Rotthof in Bayern sogar eine Siebenschläferkirche gibt,
ja,
die aber wieder einen ganz anderen Grund hat, weil da nämlich so römische Scherben, römische Reste von römischen Heiligtümern in der Kirchenmauer eingemauert waren. Und da sind genau einmal 4 und einmal 3, es sind 7 Köpfe drauf. Und die konnten wir überhaupt nicht mehr deuten irgendwann. Und da haben wir gedacht, das ist eine Siebenschläferkirche. Es sind ja 7 Stück Menschen da drauf.
Man muss sich nur zu helfen
lassen. Also in Rotthof diese einmalige Siebenschläferkirche. Mhm. Und die 7 Schläfer sind natürlich, weil sie so lange geschlafen haben und nicht gestorben sind, Patrone gegen Kopfweh und gegen Schlaflosigkeit. Weil mit den 7 Schläfern kann man auf jeden Fall einschlafen. Also der Wetterlostag am 27. Juni ist ein ganz wichtiger Tag, der das Wetter vorhersagen soll für die nächsten 7 Wochen, der Siebenschläfertag.
Meine liebe Dorothea, wir danken herzlich für all dein Wissen, das du wieder mit uns geteilt hast. Am 14. Juli bist wieder da, dann kann man ja, glaube ich, mal Bilanz ziehen, wie der Siebenschläfertag, ob er sich bewahrheitet hat heuer, gell?
Genau, dann wissen wir es vielleicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Schönen Sommer wünsche ich dir. Genießen wir ihn.
Danke, wünsche ich auch.